Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
die Berliner Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Guten Tag, Frau Weidenfeld.
Hallo, Frau Schäfer.
Schön, dass Sie uns zuhören. In Berlin scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es im Rest der Republik ist, aber ich glaube, das Wetter ist ganz gut. Wie lässt sich dieser Sommer für Sie an, dieser Corona-Sommer, Frau Weidenfeld?
Ganz ehrlich, das ist ein super Sommer.
Ehrlich?
Ich bin ganz begeistert. Also ich gehe ganz viel schwimmen in den Brandenburgischen Seen, lese wahnsinnig viel. Wir haben mit der Familie viel zusammengesessen, mit Freunden. Das ist wirklich auch mal schön, wenn man nicht weit weg muss, wenn man
zu Hause
trotzdem
bleiben muss.
Nee, aber wenn man trotzdem auch raus kann und trotzdem einen anderen Blick auch auf sein Leben bekommt und sein Berufsleben und so, das ist wirklich ein guter Sommer.
Aber so ein bisschen Mehltau liegt schon über uns, oder nicht?
Ja, klar, das ist natürlich eine nachdenkliche Zeit und ja. Man macht keine großen Partys und man ist viel, viel, viel zurückgenommener als in den letzten Jahren. Aber ich glaube, das ist auch, also ich will jetzt nicht sagen, das ist so gut und wenn man so zu sich finden kann und so, das ist vielleicht alles übertrieben, wenn man das jetzt über den grünen Klee lobt. Aber es ist trotzdem auch eine gute Zeit.
Trotzdem eine gute Zeit, sagen Sie. Na gut, ich hoffe, wir verbringen auch eine gute Stunde hier im Studio. Diese Mittagsstunde, wie immer, ist den Themen des Tages gewidmet. Unser erstes Thema gleich, die Explosion in Beirut. Die Explosion in Beirut, die hat sich wirklich verheerend ausgewirkt. Mindestens 1000 Tote meldet jetzt das Rote Kreuz. Knapp 4000 Verletzte werden gezählt. Die Hafengegend ist verwüstet und es sind da wohl über 2000 Tonnen Ammoniumnitrat explodiert. Material, das offenbar seit Jahren einfach so in einem Lagerhaus untergebracht war. Hier im Studio zu Gast in dieser Stunde Ursula Weidenfeld, die Wirtschaftsjournalistin. Hat sie diese Nachricht mitgenommen heute Morgen, Frau Weidenfeld?
Ja, das ist eine furchtbare Katastrophe und das lässt niemanden, glaube ich, kalt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass der Libanon ja ohnehin im Augenblick wahnsinnig große Probleme hatte und hat mit Corona, mit der Wirtschaftskrise, mit der Währung, mit der Politik und sowas dann noch dazu und obendrauf. Das ist wirklich eine Katastrophe, die an die Fundamente eines Landes geht.
Uns zugeschaltet aus Beirut ist Christoph Klemann, Libanon-Experte von der Friedrich-Naumann-Stiftung. Guten Tag, Herr Klemann.
Hallo, herzliche Grüße aus Beirut.
Wie haben Sie das denn erlebt? Sie waren, das haben Sie uns vorhin, als die Musik noch lief, schon erzählt, in Ihrer Wohnung in Beirut, als die Explosion sich ereignete?
Genau, ich war in meiner Wohnung, bin gerade nach Hause gekommen und wollte mich kurz hinsetzen und etwas lesen. Und es waren ja im Endeffekt zwei Explosionen, die da geschehen sind. Die erste Explosion, die fühlte sich an wie so ein Erdbeben und dann sah ich eine große Rauchwolke da am Hafen. Wenige Minuten später kam dann diese zweite Riesenexplosion, die dann auch so mit dieser Pilzwolke so aussah wie einer Atombombe. Wirklich Millisekunden später kam dann diese Riesendruckwelle auf mich zu. Ich habe mich dann schnell hinter einer Wand in Sicherheit gebracht. Und das war auch gut so, denn alle meine Fenster und Türen sind aus den Angeln gerissen. Im Grunde ist meine Wohnung unbewohnbar geworden. Aber ich muss auch sagen, das geht leider sehr, sehr vielen Beirutern so. Man schätzt, dass ungefähr die Hälfte der Stadt schwer beschädigt ist.
Und jetzt sind Sie im Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung. Können Sie dort arbeiten? Sie können telefonieren?
Ja, das Internet und die Telefonverbindungen sind erstaunlich stabil. Da gibt es keine Probleme. Die Büroräume sind auch etwas beschädigt worden, aber lange nicht so sehr, weil die Büroräume dann doch etwas weiter von der Explosion entfernt sind. Ich versuche jetzt hier zu arbeiten, an die Zentrale zu berichten und natürlich auch mit deutschen Medien wie Ihnen zu sprechen, um die Lage hier etwas zu schildern.
Es gibt ja jetzt erste Erklärungsversuche. Es wird gesagt, diese Explosion, Frau Weidenfeld, sei ein Krisenphänomen. Also sprich, Beirut sei eben eine Stadt in der Krise und sowas passiert womöglich in einer Stadt in der Krise. Würden Sie dem zustimmen?
Ich glaube, dass Unglücke und Katastrophen in allen Ländern passieren und passieren können. Wenn man Fukushima sich vor Augen führt oder das Transrapid-Unglück in Deutschland, dann weiß man, in jedem Land kann etwas passieren. Die Frage ist, was passiert und in welcher Intensität passiert es? Und da scheint es ja eben tatsächlich so zu sein, dass dieser Stoff seit Jahren unbeaufsichtigt im Hafen lag, obwohl man natürlich weiß, dass das gefährlich ist. Und das Zweite, was, glaube ich, dann eben noch viel, viel stärker zeigt, wie in welcher Verfassung ein Land ist, ist dann eben, was passiert unmittelbar danach? Gibt es genügend Kapazitäten in Krankenhäusern? Werden die Verletzten behandelt? Können die Toten bestattet werden? Gibt es ein Stadtregiment, das Katastrophenhilfe leisten kann? Das alles entscheidet vielleicht noch viel mehr als ein solches Unglück selber über die Frage, ist ein Gemeinwesen in Ordnung oder ist es nicht in Ordnung? Und da hat man zumindest, was man von hier aus in den letzten Stunden gesehen hat, eher den Eindruck, dass der Libanon sich sehr schwer tut, damit diese Katastrophe in den ersten Stunden, diesen Schock zu bewältigen, aber auch die Perspektiven, ob das dann eben in 2, 3, 4, 5 Monaten in einen geordneten Wiederaufbau münden kann, sind nicht so sehr gut.
Herr Klemann, teilen Sie den Eindruck, dass erstmal im Moment es schwer ist, auf diese Katastrophe zu reagieren?
Den Eindruck teile ich absolut. Wenn man sich anschaut, auch gestern Abend, was an den Krankenhäusern sich abgespielt hat, ist wirklich dramatisch. Da wurden Leute mit schweren Verletzungen abgewiesen, weil einfach die Kapazitätsgrenzen in den Krankenhäusern erreicht wurden. Es fehlt hier an wirklich Nötigsten, es fehlt an medizinischem Personal, es fehlt an Medikamenten und auch einfach an Equipment. Und daran sieht man, dass dieses medizinische System hier überhaupt nicht auf so einen Katastrophenfall vorbereitet ist. Man darf ja auch nicht vergessen, dass wir hier auch mitten in der zweiten Corona-Welle sind. Es war eigentlich ein Lockdown angekündigt ab morgen. Das hat auch damit zu tun, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern allein schon wegen Corona an ihre Grenzen gekommen sind. Und jetzt kommt natürlich noch dieses Unglück dazu und das ist wirklich dramatisch. Und es gibt auch Berichte, ich habe heute mit Sicherheitsbehörden gesprochen, dass am Hafen lagen mehrere, also so 10 bis 15 Container mit ganz wichtiger medizinischer Ausstattung und auch mit Medikamenten, die jetzt komplett zerstört wurden. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die internationale Gemeinschaft vor allen Dingen in dem Bereich jetzt Hilfe leistet, medizinische Produkte und Medikamente schickt und aber auch medizinisches Personal zur Verfügung stellt.
Herr Klemann, wenn ich mal kurz noch nachfragen darf, weil man das hier so liest, welche Rolle hat denn die Wirtschaftskrise der letzten Jahre gespielt? Also man hat heute Morgen in Europa sehr viel gelesen darüber, dass das Gesundheitswesen in den letzten Jahren schon dramatisch verfallen ist, weil eben über die Wirtschaftskrise die Inflation und vor allem auch die Emigration von ausgebildetem Personal im Grunde halt so ein geordnetes Gesundheitssystem gar nicht mehr bestanden hat.
Absolut. Also in den letzten Wochen und Monaten wurde auch medizinisches Personal in ganz, ganz vielen Krankenhäusern entlassen. Eines der größten privaten Krankenhäuser hier hat im letzten Monat über 800 ihrer Mitarbeiter entlassen. Das zeigt, wie dramatisch die Lage ist. Und man darf nicht vergessen, dass der Libanon in seiner größten Finanz- und Wirtschaftskrise steckt. Also die Einbruch der Wirtschaftsleistungen in diesem Jahr, da gehen Schätzungen auf 25% im Minus aus. Die Inflation beträgt über 50%. Bei wichtigen Nahrungsmitteln, die sind zum Teil um 200% teurer. Die Arbeitslosigkeit liegt bei 40%. Also das sind schon wirklich dramatische Zahlen für so ein kleines Land. Und dann kommt noch die Corona-Krise dazu und jetzt dieses schreckliche Unglück. Das kann so ein Land alleine eigentlich kaum wuppen.
Es ist ja jetzt Hilfe angeboten worden. Es wird Hilfe geleistet von Frankreich, von anderen Ländern. Auch Tschechien will Hilfe schicken. Zum Beispiel ein Team, das auf die Bergung von Verschütteten spezialisiert ist. Ich nehme an, dass solche Solidarität jetzt sehr gewünscht ist, oder?
Absolut. Und das ist auch dringend notwendig. Einmal sind sozusagen die medizinische Versorgung wichtig. Aber man darf auch nicht vergessen, dass es hier auch zu einer Nahrungsmittelkrise kommen kann. Auch am Hafen wurde das wichtigste Getreidelager komplett zerstört. Das heißt, um dem Land fehlen gleichzeitig die Wiesen, um neue Nahrungsmittel und Getreide einzuführen. Und das kann auch dazu führen, dass es hier kurz- bis mittelfristig auch zu Engpässen in der Nahrungsmittelversorgung kommen kann. Und ja, mit all den Konsequenzen. Und da muss auch die internationale Gemeinschaft wirklich Solidarität zeigen. Und ich weiß, dass hier auch in den Gesprächen mit meinen libanesischen Freunden, das wird wirklich wahrgenommen und sehr dankbar natürlich angenommen.
Christoph Klemann, Libanon-Experte von der Friedrich-Naumann-Stiftung in Beirut. Vielen Dank, Herr Klemann, dass Sie uns erzählt haben, wie es im Moment für Sie aussieht. Dankeschön. Wir fragen uns ziemlich bang, müssen wir uns auf eine zweite Corona-Welle einstellen? Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der hat ja gesagt, die sei schon längst da, sie schleicht durch Deutschland, so hat er sich ausgedrückt. Ursula Weidenfeld heute mein Gast, die Wirtschaftsjournalistin aus Berlin. Frau Weidenfeld, was ist Ihre Einschätzung? Wie dramatisch wäre es, wenn diese zweite Corona-Welle oder die Welle, die schon da ist, einen zweiten Lockdown nachziehen würde? Wie dramatisch wäre das für die deutsche Wirtschaft?
Das wäre verheerend. Wir haben im ersten Quartal durch den Lockdown gesehen, dass die Wirtschaftsleistung um 10% eingebrochen ist. Das ist noch nie passiert seit dem Zweiten Weltkrieg, dass es einen so dramatischen Rückgang gab. Wenn nochmal sowas passieren würde, wo eigentlich ja alle hoffen, dass jetzt im dritten und vierten Quartal dieses Jahres das Comeback der Wirtschaft einsetzt und dass eben ordentliche Wachstumsraten dafür sorgen, dass wir auch diese Schulden am Ende irgendwann mal bewältigen können, die ja jetzt aufgenommen worden sind und aufgenommen werden. Wenn es also einen zweiten Lockdown geben würde, wäre das sehr dramatisch und schlimmer noch. Wir sehen ja, unabhängig von der Frage, ob eine zweite Welle in Deutschland jetzt gerade stattfindet oder nicht oder ob sie kommt oder ob sie schleicht, dass sie in anderen Ländern da ist. Und Deutschland ist ein Exportland. Das heißt, die wirtschaftlichen Aussichten unserer Volkswirtschaft werden auch wahnsinnig in Mitleidenschaft gezogen, wenn in anderen Ländern eine zweite Welle stattfindet und dort ein Lockdown stattfindet. Und das sehen wir ja, dass das im Moment rund um Deutschland herum passiert oder diskutiert wird oder erwogen wird. Und je flächenmäßig ausgedehnter das ist, desto komplizierter wird es dann am Ende, das Comeback einer Volkswirtschaft dann tatsächlich auch zu inszenieren und zu erleben, in der wir leben.
Also im zweiten Quartal des Jahres ist das Bruttoinlandsprodukt laut Statistischem Bundesamt um 10,1% geschrumpft. Das war so viel wie seit Beginn der Berechnung im Jahr 1970 noch nicht. Also das war dramatisch. Jetzt ja, ist sie da, kommt sie noch. Der Weltärztebund sagt, die zweite Welle, dieser Begriff schon, sei nicht so wirklich richtig gut, weil eigentlich befinden wir uns in einer dauerhaften Infektionswelle und müssten mit der umgehen. Also wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann habe ich den Eindruck, vielleicht wäre es gut, sich tatsächlich darauf einzustellen. Wir müssen noch einige Zeit mit der Situation so leben. Insofern ist ein Lockdown für alle wahrscheinlich kein gutes Mittel, aber regionale Maßnahmen müssten wahrscheinlich hier und da ergriffen werden.
Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die man jetzt betonen muss. Das eine ist eben, dass Lösungen oder Beschränkungen eben wahrscheinlich regional oder für bestimmte Personengruppen in Zukunft, bis wir einen Impfstoff haben, die Regel sein werden und dass man sich darauf eben auch einstellen muss und einstellen kann. Das zweite ist aber, dass eben diejenigen, die glauben, dass die Bundesregierung total übertreibt und dass man auch den ersten Lockdown nicht gebraucht hätte und dass eben Corona eigentlich keine wirkliche Bedrohung ist, dass die jetzt erleben, dass ihre Arbeitsplätze trotz alledem in Gefahr sind. Und das sollte ja doch zumindest irgendwie eine Motivation sein, wenn man an seinen eigenen Job, an seinen eigenen Wohlstand, an seine eigene Hypothek denkt. Das sollte vielleicht eine Motivation sein, doch nochmal darüber nachzudenken, ob man nicht doch Maske trägt oder nicht. Mhm. Weil es ist eben, steht eben viel mehr auf dem Spiel als meine persönliche Einstellung zu einem Ansteckungsrisiko oder zu meiner Resilienz, mit einer Infektion fertig zu werden.
In der Tat, in der Tat. Wenn man nun noch Geld hat, was man gerne investieren will, dann kann man das eventuell in Gold investieren. Der Goldpreis hat erstmals in der Geschichte die symbolische Marke von $2.000 überschritten, also eine Unze Gold hat gestern zwischenzeitlich mehr als $2.008, also rund 1.700 € gekostet. Wir hören mal, was der Goldhändler Wolfgang Verschenia Grossbach sagt.
Man merkt dann tatsächlich die Reaktion an den Schaltern der Edelmetallhändler oder der Banken, dass die Schlangen länger werden, dann, wenn es problematisch ist, in der Weltpolitik, in einer Corona-Krise oder eben auf den Aktienmärkten. Nach kurzer Zeit kommen die Leute und kaufen dann physisch sehr viel Gold.
Also die sichere Wertanlage?
Das hat sich in der Vergangenheit nicht bewahrheitet. Gold kauft man, wenn man Angst vor Inflation hat. Inflation ist im Moment nicht in Sicht, so wie man das jedenfalls für die nächsten 2-3 Jahre möglicherweise prognostizieren kann. Gold ist etwas für Menschen, die Angst haben. Es ist auch immer ein Teil, sollte immer ein Teil eines ordentlichen Geldanlagedepots sein. Aber ob ich jetzt Gold kaufen würde, eben zu Höchstpreisen. Europa ist nicht ganz so schlimm, weil die Währungsrelationen zwischen Dollar und Euro im Moment ganz, ganz günstig für Euro sind. Aber ich würde es jetzt nicht kaufen. Das ist Wahnsinn, was da gerade passiert.
Also Sie sagen im Moment zu teuer.
Ja, zu teuer, und es ist eben natürlich auch eine Blase, auch eine Krisenblase, die sich, wenn die Sache einigermaßen erfreulich verläuft, und das hoffen wir ja alle in den nächsten Monaten und Jahren, die sich dann auch schnell wieder entleeren wird.
Also das Geld, was man eventuell hat, vielleicht doch lieber ausgeben für Konsum?
Ausgeben ist im Moment eine super Idee. Ja. Also damit tut man was Gutes, also wenn man kann, damit tut man was Gutes für die Konjunktur. Damit, wenn man ohnehin größere Anschaffungen vorhat, damit spart man im Moment auch ein bisschen Mehrwertsteuer und Steuer. Und für Unternehmer, wenn sie investieren können und wollen, dann zeigen sie ja eben auch, dass sie zuversichtlich für die Zukunft sind. Und solche Signale braucht die Wirtschaft und braucht auch, glaube ich, die Gesellschaft im Moment tatsächlich sehr.
Wir haben eben über die mögliche zweite Corona-Welle gesprochen. Die Frage, kommt sie, sind wir drin? Und die Frage, wie wir ökonomisch, wirtschaftlich damit umgehen. Und das betrifft ja auch unsere Städte, denn wir können manchmal nicht mehr wirklich Spaß daran haben, mit viel Maske und ich weiß nicht was für einem Equipment in die Läden zu gehen. Und das merken natürlich die Einzelhändler in den Innenstädten. 50.000 Geschäfte könnten in den Innenstädten pleite machen, sagt der Handelsverband HDE. Und Handelsunternehmen müssten insgesamt dieses Jahr womöglich Einbußen von 40 Milliarden Euro hinnehmen. Wenn wir, Frau Weidenfeld, nicht mehr in die Stadt gehen mögen, um einzukaufen, weil wir das dann doch lieber online tun, geht uns aber nicht so mit dem Stadtbummel eigentlich was Entscheidendes verloren?
Es geht jedenfalls ein Platz verloren, an dem sich Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen treffen, an dem sie sich begegnen und an dem man sich möglicherweise auch austauscht. Also es ist, glaube ich, viel, viel stärker oder Handel spielt eine wichtige Rolle, die Motivation, in eine Innenstadt zu gehen, um dort einzukaufen, auch die Dinge des täglichen Bedarfs einzukaufen. Vor allem aber geht dann eben ein Raum verloren, an dem sich eine Stadtgesellschaft, eine Dorfgesellschaft vielleicht auch trifft. Und das ist viel entscheidender für ein Gemeinwesen, als man lange angenommen hat. Man sieht ja eben in amerikanischen Vorstädten, wie ein Leben funktioniert, wenn man nur noch eine Mall hat und ansonsten eben jeder für sich auf seinem Grundstück unterwegs ist. Da sieht man eben, dass nachbarschaftliche Solidarität schwieriger zu organisieren ist, wenn nicht abstirbt, dass die Bereitschaft, einander zu helfen, abnimmt, dass man auch nicht mehr viel voneinander und übereinander weiß. Und das ist, glaube ich, in Gesellschaften, und das trifft ja auch für die deutsche Gesellschaft zu, in denen sich ohnehin gesellschaftliche Gruppen immer stärker abgrenzen und segregieren, nochmal ein zusätzliches Risiko, dass man den Blick füreinander verliert.
Also Sie sagen, es würde uns etwas verloren gehen. Wir haben aber heute mit dem Architekten und Stadtplaner und Spaziergangswissenschaftler Martin Schmitz gesprochen und der hat gesagt:
Die Stadtmitte geht vielleicht verlustig. Vielleicht brauchen wir auch keine Stadtmitten mehr. Das sind regionale Zonen, die es ja eh jetzt schon gibt, regionale Zonen, die eine Identität entwickeln müssen.
Also regionale Zonen statt Stadtmitten.
Ich glaube, dass er schon recht hat, dass darin auch eine Chance liegt. Nicht statt Inneres neu zu verhandeln, darüber nachzudenken, wie viel Handel wollen wir hier, wie viel Handel ist auch nötig, um eben eine Frequenz herzustellen, die man gerne hat in einem Stadtleben, wie viele Autos wollen wir, wie viele Fahrräder sollen da fahren, was kann man mit dem Platz sonst noch tun, wo kann man sich vielleicht anders begegnen. Das sind alles Dinge, die ohnehin schon immer oder schon lange angelegt waren und die jetzt durch Corona beschleunigt werden. Wir sehen ja auch, dass es Gesellschaften gibt, wie zum Beispiel die dänische Gesellschaft, in der solche Diskussionen schon viel weiter sind. Also in der Wohnen in der Mitte der Stadt wieder eine ganz, ganz starke Rolle spielt, viel stärker als es hier der Fall ist. Oder eben auch die Frage, wie man mit Infrastruktursachen umgeht, wie zum Beispiel eine Müllverbrennungsanlage, die man in einer Stadt bauen muss. Wie schafft man es, dass die Bürger da zustimmen oder dass die Bürger das eben nicht als Belästigung empfinden? Da, glaube ich, hat Deutschland tatsächlich viel nachzuholen. Wir sind noch nicht sehr weit in diesem Diskurs, aber dass am Ende man nicht fröhlich winkend sagen wird, auf Wiedersehen Einzelhandel, das scheint mir sehr, sehr klar zu sein. Im Gegenteil ist es so, dass man heute weiß, gerade auch durch die Kaufhof Karstadt pleite gesehen hat, wie entscheidend es ist, dass es Magneten in Innenstädten gibt, zu denen die Leute hingehen und wo sie sich hinterher im Umfeld weiter bewegen. Aber also so mitleidlos bin ich da nicht.
Diese Magneten waren eben oft durch Konsum geprägt. Das heißt, wir sind eben zu Karstadt oder so gegangen und haben gedacht, jetzt gehen wir eben shoppen und danach trinken wir noch einen Kaffee. Vielleicht könnte man einfach in Zukunft in die Stadt gehen, weil sie so attraktiv ist und so angenehm zum Flanieren. Ich meine, früher gab es Marktplatz, Kirche und ich weiß nicht, vielleicht noch das Rathaus oder so und ein paar schöne Ecken, dass es einfach angenehm ist, da hinzugehen, selbst wenn ich im Moment gar kein Kaufinteresse habe.
Man sollte, glaube ich, das Konsuminteresse nicht unterschätzen und man darf es, glaube ich, auch nicht abwerten. Es ist wichtig, dass man etwas vorhat, wenn man in eine Stadt geht. Jedenfalls, wenn man tagsüber in eine Stadt geht. Abends mag das anders sein. Und dann muss man sich, glaube ich, auch fragen, welche Rolle spielt es dann, wenn man sich in einer schönen Stadt in Anführungszeichen bewegt und was heißt es für die ganzen Klein- und Mittelstädte, die vielleicht eben nicht viel optisch oder an Restaurantqualität oder an Flaneur-Eigenschaften zu bieten haben. Und wenn man diese Fragen beantworten will, dann kommt man nicht umhin zu sagen, Konsum ist etwas Wichtiges, es spielt eine entscheidende Rolle im städtischen Leben und das wird hoffentlich auch in Zukunft noch so sein. Dass man andere Prioritäten dazu addieren wird und dass es eben um eine neue Form des Zusammenlebens aus vielen Gründen gibt, eben auch aus dem Grund des Autoverkehrs, den man nicht mehr haben will, auch aus dem Grund von Klimaerwägungen. Man möchte gerne mehr Grün in den Städten haben, damit es da kühler wird oder kühler bleiben kann. All das spielt auch eine Rolle, aber Konsum spielt eine Rolle und wird immer eine Rolle spielen.
Wir wollen über den Klimawandel und über ein Papier von amerikanischen Forschern sprechen. Dass es den Klimawandel gibt, dass er menschengemacht ist, darüber sind sich ja nun die meisten einig. Aber welches Szenario uns in der Zukunft erwartet, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen. Vor 15 Jahren hat der Weltklimarat mehrere Szenarien entworfen. Und jetzt sagt dieses Team von amerikanischen Forschern, wir bewegen uns derzeit nahe dem Szenario, das 2005 als das schlechtestmögliche angenommen wurde und sie fürchten, dass im Worst Case es bis zum Jahr 2100 einen Anstieg der Erderwärmung geben könnte von 3,3 bis 5,4 Grad. Frau Weidenfeld, das klingt nach Apokalypse. Falls es sozusagen ein apokalyptisches Szenario ist, wovon ich wirklich ausgehe, wie sinnvoll ist es, die Apokalypse als Krisenszenario an die Wand zu malen?
Sie muss als Krisenszenario an die Wand gemalt werden, damit sie ernst genommen wird und damit eben tatsächlich auch gehandelt wird und etwas passiert. Auf der anderen Seite kann man eben nicht 30 Jahre lang Apokalypse rufen, weil der Klimawandel ja, das Tückische am Klimawandel ist ja, dass er sich schleichend ereignet und dass jeder, der dagegen angehen will, sich immer einbilden kann, er habe noch sehr, sehr viel Zeit oder eine Wette auf den technischen Fortschritt machen oder eine Wette auf etwas anderes zu machen. Insofern ist es wichtig, gerade in einem solchen Szenario, wenn man es für ernst hält, dass der Temperaturanstieg so dramatisch sein kann, klug zu kommunizieren. Man kann nicht Menschen 40 Jahre lang auf den Baum jagen und sagen, die Welt geht unter, weil sie eben erst in 40 oder in 60 oder in 100 Jahren untergehen würde, wenn so etwas eintreten würde. Auf der anderen Seite muss man aber, glaube ich, schon dafür sorgen, dass die politische Handlungsbereitschaft, auch der Handlungsdruck aufrechterhalten bleiben. Und beides zusammen erfordert eben einfach eine kluge und auch nicht alarmistische, aber aufmerksame und klare Kommunikation.
Und vielleicht auch eine Kommunikation, die beschreibt. Frage an Alexander Moritz. Was genau steht denn in dem Papier der amerikanischen Klimaforscher? Wird da beschrieben, was zum Beispiel ein Anstieg von 5,4 Grad der Erderwärmung bedeuten würde?
Darum geht es tatsächlich nicht so vordergründig, weil da können wir uns alle vorstellen, das sind sehr dramatische Veränderungen, die dann stattfinden. Es geht tatsächlich um die Verlässlichkeit von bestimmten Szenarien. Das sind diese RPC-Szenarien. Auf Deutsch heißt das repräsentativer Konzentrationspfad. Das sind Modelle, mit denen der Weltklimarat vorausberechnet, wie viel CO2 in einem bestimmten Jahr in der Atmosphäre sein wird, unter bestimmten Voraussetzungen. Also Bevölkerungswachstum, Wirtschaftswachstum, technische Entwicklung zur CO2-Einsparung, das sind ja alles Variablen. Und eines dieser Szenarien ist das RCP 8,5. Das ist das Szenario, das als schlechtest möglicher Zukunftsausblick eigentlich verstanden wurde. Das eintritt, wenn die Menschheit überhaupt nichts tut, um klimaschädliche Gase zu verringern. 2005, als diese Szenarien berechnet wurden, da haben einige in der Wissenschaftscommunity das Szenario sogar als irreführend bezeichnet, weil es würde ja etwas getan werden. Und jetzt zeigt diese neue Studie der University of California eben, wir befinden uns zurzeit sehr genau auf genau diesem Pfad. Die tatsächlichen Emissionen in den letzten 15 Jahren, seitdem das Szenario eingeführt wurde, liegen nämlich näher am schlechtesten Szenario als an allen anderen, die etwas positivere Voraussetzungen annehmen. Und Grund dafür ist laut der Studie, dass in den anderen Szenarien die Klimaschutzeffekte bestimmter Einsparmaßnahmen überschätzt wurden.
Naja, und das Bevölkerungswachstum unterschätzt wurde und eben viele Entwicklungen, die man sich ja auch kaum hätte vorstellen können, wie zum Beispiel in den USA, eben auch nicht eingepreist sind, dass eben auf einmal große Spieler im Klimadiskurs aussteigen und sagen, wir machen da nicht mehr mit und das interessiert uns auch nicht mehr. Auf der anderen Seite weiß man aber ja auch, dass normalerweise die Menschheit Krisen erst dann löst, wenn sie sie lösen muss. Und dann hat sie es bisher eben auch immer in irgendeiner Form geschafft. Insofern wäre ich jetzt nicht so pessimistisch, wenn man sich fragt, wird denn das tatsächlich am Ende eintreten? Wird das am Ende so kommen, wie jetzt eben an die Wand gemalt? Da kann man, glaube ich, große Fragezeichen machen, gerade wenn man sich anschaut, auf welchem Pfad in den letzten, und zwar unmittelbar letzten Jahren. Deutschland hat seine CO2-Steuer im letzten Jahr beschlossen und die wird es vom kommenden Jahr angeben. Also die unmittelbaren Maßnahmen, auch in Ländern, die wesentlich mehr zum Klimawandel beitragen, als Deutschland das tut, China oder andere große Länder, zeigen eben schon, dass zumindest die Dringlichkeit der Angelegenheit in Ansätzen erkannt wird.
Aber es gibt tatsächlich auch Wissenschaftler, Alexander Moritz, die ja sagen, das, was jetzt hier beschrieben wird von diesem Forscherteam, ist so eventuell nicht vorauszusehen. Die bezweifeln, was dort geschrieben
wird. Es gibt zumindest Kritik an Detailfragen, die aber wichtig sind. Herausgepickt mal Sieg Horsfather, Klimaforscher an der privaten Breakthrough Institute, auch in Oakland, Kalifornien. Der hat sich auf Twitter in einem Thread sehr ausführlich mit dem Papier beschäftigt und schreibt eben unter anderem, dass die Szenarien auf sehr lange Sicht berechnet sind, mit extrem vielen Variablen, die auch für ExpertInnen nicht wirklich zu immer vorauszusagen sind. Und er beschreibt, dass deswegen auch zu erwarten war, dass nach nur, in Anführungszeichen, 15 Jahren eben noch größere Unterschiede da sind zwischen dem tatsächlichen CO2-Ausstoß und dem vorausberechneten. Zum Beispiel, weil CO2-Emissionen durch die Landwirtschaft im Moment noch einen größeren Unsicherheitsfaktor darstellen, mittel- und langfristig aber CO2-Emissionen aus der Industrie eine wichtigere Rolle spielen, weil sie eben auch stärker steigen. Das wiederum lässt sich besser vorausberechnen. Deswegen weiß man quasi mittelfristig dann besser, wie wahrscheinlich die Ausstoßsituation sein wird. Dass das im Moment noch nicht so gut funktioniert, heißt aber nicht automatisch, dass jetzt nur das Worst-Case-Szenario zutrifft, sondern die anderen könnten auch noch zutreffen. Und die Politik hat es weiterhin in der Hand. Und was er vor allen Dingen auch nicht bestreitet, und das bestreitet ja eigentlich auch niemand, ist, der CO2-Ausstoß ist weiterhin zu hoch, um die Klimaziele zu erreichen. Und er ist auch noch nie gesunken, trotz aller Klimagipfel und aller Klimaschutzversprechen.
Das wird sich jetzt durch Corona ändern. In diesem Jahr wird es vermutlich zum ersten Mal zu einem weltweiten Rückgang kommen.
Wobei auch das keinen mittelfristig signifikanten Effekt
haben. Es ist nicht nachhaltig, ist völlig klar.
Ja. Und der Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat ja auch schon zugegeben, jetzt die Bundesregierung habe in der Klimaschutzpolitik so einiges versäumt. Danke an Alexander Moritz.
Gerne.
Vor dem Oberlandesgericht Frankfurt am Main läuft ja der Prozess wegen Mords am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Und der Hauptangeklagte Stefan E. hat heute den tödlichen Schuss auf Lübcke nochmal gestanden. Er hatte das ja kurz nach seiner Festnahme schon gestanden, das Geständnis dann aber widerrufen, dann seinen Mitangeklagten mutmaßlichen Komplizen Markus H. beschuldigt. Jetzt kommt er also darauf zurück und sagt, ich habe geschossen. Hatten Sie dieses Geständnis, Frau Weidenfeld, erwartet?
Das hatten einige erwartet, nachdem ja in den vergangenen Wochen der bisherige Anwalt von Stefan Ernst sein Mandat niedergelegt haben musste oder jedenfalls ihn nicht mehr vertritt. Da hatten einige vermutet, dass Stefan Ernst möglicherweise auch, um die Familie des Ermordeten zu entlasten, um auch einen langen Prozess ihr zu ersparen, eben ein Geständnis ablegen würde. Und das ist dann eben heute auch passiert.
Es ist ja so, dass derzeit zwei rechtsextreme mutmaßliche Täter vor Gericht stehen. Stefan E., also Stefan Ernst in Frankfurt. Und in Magdeburg steht Stefan B. vor Gericht, der Täter des Anschlags auf die Synagoge in Halle, der ganz anders ist als der Stefan Ernst, der eine große Bühne haben möchte, der auch vor Gericht sich so gibt, dass er Menschen beschuldigt. Und die Annette Rammelsberger, Kollegin von der Süddeutschen Zeitung, hat die beiden Fälle in einem Video verglichen, nämlich so.
Man kann sagen, diese zwei verschiedenen Angeklagten sind die zwei Seiten des Rechtsterrorismus. Der eine, die analoge Variante, der sich im wahren Leben radikalisiert hat. Der andere, die digitale Variante, der im Internet Zuspruch fand, der dort Gleichgesinnte fand und sich von denen immer mehr aufhetzen ließ. Sie sind das doppelte Gesicht des Rechtsterrorismus.
Das doppelte Gesicht des Rechtsterrorismus in Deutschland. Wie würden Sie diesen Vergleich beurteilen? Kann man den so ziehen?
Ich denke, dass Frau Rammelsberger da recht hat, indem sie eben einfach das Spektrum aufmacht, in dem Menschen sich radikalisieren und in dem Menschen Gleichgesinnte finden. Auf der anderen Seite muss man schon sagen, dass Stefan B. sich in einer Form eben auch im Netz radikalisiert hat. Er hat berichtet in seinem ersten Geständnis, das man im Internet auch anschauen kann. Da berichtet er, wie oft er sich das Attentat von Nizza, die Szenen dieses grauenhaften Attentates im Sommer in Nizza angeschaut hat, wie intensiv er sich Bilder von der Kölner Silvesternacht angeschaut hat. Und das habe ihn dazu gebracht, eben seine vormals rechtsradikale Vergangenheit, die er ja schon hatte, die er hat ruhen lassen oder von der er sich distanziert hat, um ein Familienleben führen zu können, um beruflich voranzukommen, das dann wieder aufgenommen hat und da wieder angeknüpft hat. Es spielt natürlich eine Rolle bei ihm, dass er physische, analoge Kontakte in die Szene in Kassel hatte, die eben am Ende auch wahrscheinlich mit dazu beigetragen haben, dass er dann sich nicht nur radikalisiert hat, sondern auch zur Tat geschritten ist. Während das bei Stefan H., der ein totaler Einzelgänger ist, der ganz offensichtlich außer seiner engsten Familie keine sozialen Kontakte hatte, das eben keine Rolle gespielt hat, dieses analoge Umfeld.
Insofern stimmt es. Also Stefan Ernst ist ja in Frankfurt, Stefan B. in Magdeburg. Aber im Grunde haben in beiden Fällen doch auch digitale Komponenten natürlich eine Rolle gespielt. Ursula Weidenfeld, manchmal fühlt man sich in dieser Zeit besonders verletzlich, oder? Man spürt das so deutlich.
Jedenfalls hat es selten Zeiten gegeben, in denen die Situation so komplex war und in der man tatsächlich die Fragilität des eigenen Lebens, aber eben auch des Lebens in einer Welt, die bedroht zu sein scheint, besonders empfunden hat. Und die Frage ist eben immer, wenn nichts sicher ist, muss man deshalb verzweifeln.
Man muss nicht verzweifeln, sondern sie nutzen es sozusagen tatsächlich, um darüber nochmal nachzudenken und aber trotzdem positiv in die Welt zu sehen.
Ich glaube, dass Zuversicht etwas ist, das jahrelang, jahrzehntelang unterschätzt wurde und das jetzt nötiger als denn je ist. Und deshalb ist es, glaube ich, tatsächlich wichtig, sich auf seine Kräfte, auf seine Zuversicht und auch auf die Hoffnung zu konzentrieren, dass es am Ende dann doch wieder gut ausgeht.
Danke, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke für die Einladung.